Wir haben heute am Telefon die Tanja Tröger, die eine Magisterarbeit an der Universität Leipzig geschrieben hat über kleine Kinoformen in der DDR. Hallo Tanja.
Guten Tag.
Hallo. Tanja, du hast eine Magisterarbeit geschrieben und um was geht's da und was hat dich überhaupt dazu bewegt, darüber eine Magisterarbeit zu schreiben?
Also ich bin in Karl-Marx-Stadt aufgewachsen und das war eine Gegend, in der es sehr, sehr viele Clubkinos gab. Und da bin ich eben als Kind relativ häufig hingegangen, Ende der 80er Jahre mit der Schule. Das war so ein Clubkino, das war ja so Luftlinie, 500 Meter von der Schule entfernt. Und dort haben wir halt etliche Pioniernachmittage verbracht und haben Asterix angeguckt und fanden feierliche Aufnahmen in die Reihen der Thälmann-Pioniere statt und es wurden Freundschaftsratswahlen abgehalten, eben alles, was man so zu DDR-Zeiten gemacht hat. Und dazu gab es dann eben immer einen Film. Also da habe ich eben bin ich relativ häufig dort gewesen. Und später dann, so gegen Ende der Schulzeit, Anfang des Studiums, dann natürlich schon zu Nachwendezeiten, bin ich ziemlich viel in das Clubkino Sigma gegangen, was inzwischen, also nach der Wende, ein Programmkino geworden war. Heute ist es wirklich das Programmkino von Chemnitz, eigentlich auch das einzige, mit einer sehr rührigen, engagierten Mannschaft dahinter. Und ja, da bin ich sehr oft gewesen, habe da auch viele spannende Sachen gesehen und hatte dann angefangen, in Leipzig zu studieren, Kommunikations- und Medienwissenschaften, und habe dann eine Hausarbeit geschrieben, eben über die Geschichte dieses Clubkinos Sigma. Und dabei habe ich festgestellt, dass mir also erstens so dieses Aktenwälzen und nach irgendwelchen Informationen und Details suchen viel Spaß macht, dass ich gerne so die Leute befragt habe, die eben früher damit zu tun hatten. Und ich habe auch festgestellt, dass es offenbar ziemlich viele solcher kleinen Gastronomiekinos gegeben haben muss, aber dass es eigentlich keinerlei Literatur darüber gibt. Ja, und da hatte ich dann mein Thema für die Abschlussarbeit. Das habe ich dann irgendwie ein paar Jahre mit mir rumgetragen und habe das dann umgesetzt und hatte zwischenzeitlich noch ein Praktikum gemacht im Kinoclub in Erfurt und habe mir da so die praktische Seite von Kinomachen angeguckt und naja, da war ich dann völlig angefixt, infiziert mit dem Kinovirus. Ja, also in der Magisterarbeit geht's, oder ging es vielmehr, um kleine Gastronomiekinos in der DDR, die ja vor allem so zwischen den 60er und 80er Jahren eingerichtet wurden. Und diese Kinos hatten im Unterschied zu den normalen Kinos, wie man die eben so kennt, diese großen Räume mit einem Saal, Sessel und Tische statt diesen Klappsitzreihen. Es gab Gastronomie im Saal, wie der Name Gastronomiekino schon sagt. Das sah meistens so aus, dass es an der Rückwand oder an der Seite eine Theke gab, wo man sich Snacks, also so Knabberkram und Getränke holen konnte. Es gab sogar Kinos, in denen Kellner gearbeitet haben, auch während des Films. Und die Kinos hatten zum Teil, aber wirklich nur zum Teil, ein bisschen anderes Filmangebot oder wurden ein bisschen anders genutzt als die großen Häuser. Von diesen Kinos gab es ja sozusagen 3,5 verschiedene Formen. Als da wären Visionsbars, Kinocafés und Clubkinos oder Kinoclubs, also Kinoclubs wie zum Beispiel der in Erfurt. Ich habe dann in meiner Arbeit erstmal versucht, die irgendwie zu definieren, irgendwie auseinanderzuhalten, was ich etwas schwierig gestaltete, aus verschiedenen Gründen. Dann habe ich eine Liste zusammengestellt, in der ich versucht habe, alle diese kleinen Kinos in der DDR zusammenzufassen, was es bis dahin wohl noch nicht gab, also nicht mal zu DDR-Zeiten. Rausgekommen sind ungefähr 150 von diesen Kinos plus etwa 70 geplante Projekte, die dann halt nicht umgesetzt wurden, weil die Wende dazwischen kam oder weil das Geld fehlte oder was auch immer. Das heißt, das sind ungefähr 20% aller DDR-Kinos. Ja, anhand dieser Liste habe ich dann so eine strukturelle Verteilung in der DDR ausmachen können. Und habe eben festgestellt, dass diese Kinos vor allem so in den südlichen Bezirken vorhanden waren, also sprich Halle, Karl-Marx-Stadt und im heutigen Thüringen, also speziell in den Bezirken Gera und Erfurt und dann auch in Suhl noch ein paar oder rund um Suhl. Ja, und dann habe ich Gründe gesucht und auch gefunden, warum die Gastronomie-Kinos eingerichtet wurden.
Wie gestaltet sich denn überhaupt so die Recherche? Also gerade, ne, ist ein geschichtliches Thema, ist schon eine Weile her. Gibt wahrscheinlich auch nicht mehr so viele, da können wir dann nochmal drüber reden. Wie bist du zu deinen Quellen gekommen? Oder gab es da überhaupt viele, ja, hast du viel Literatur gehabt? Ja, wie war
also,
das?
Ja, also Literatur gab es sehr wenig, also quasi gar nichts. Also über diesen ganz speziellen Teil gab es gar nichts. Es gibt ein bisschen was Allgemeines zur DDR-Kinogeschichte, aber das ist wirklich sehr allgemein gehalten. Ja, das waren sehr viele Akten, also im Bundesarchiv so die zentralen Akten von den zentralen Stellen in Berlin. Und dann, also ich habe die Recherche beschränkt auf die Bezirke Halle und Karl-Marx-Stadt, weil das für mich einfach am günstigsten war. Mhm. Und da bin ich dann eben auch in den jeweiligen Staatsarchiven gewesen, also im Sächsischen Staatsarchiv und nochmal in manchmal auch in ja, Stadt- oder Kreisarchiven, aber das wirklich nur am Rande, also sonst wäre das uferlos gewesen. Ja, und dann habe ich mich ziemlich viel mit Leuten unterhalten, also mit ehemaligen Mitarbeitern von den Kinos und von den Kinoverwaltungen, mhm. die mir dann einfach viele Sachen, also viele Interna einfach erzählt haben, weil in den Akten sind natürlich nur die offiziellen Berichte und sowas drin und da findet man natürlich nichts über Beweggründe und solche Sachen.
Beweggründe der Schließung oder was meinst du?
Der Eröffnung.
Okay.
Und so, ja, wie das alles eingerichtet wurde und was es für Probleme gab und was sie sich dabei gedacht haben und so, das war halt, das findet man natürlich nicht in.
War das denn problematisch zu Zeiten der DDR, so ein Kino, was ja irgendwie anders war als die normalen Kinos, die es ja durchaus gab, sowas zu eröffnen. Also das hat ja wahrscheinlich auch sehr viel mit Eigenleistung zu tun gehabt. War das von staatlicher Seite gern gesehen oder war das problematisch?
Ja, das ist gleich eine ganz spannende Frage, die auch recht überraschend war für mich, als ich das dann, als ich mich damit beschäftigt habe. Also das ist grundsätzlich so gewesen, dass diese kleinen Gastronomie-Kinoformen eine Erfindung in den jeweiligen Bezirksfilmdirektionen war. Also es gab 15 Bezirksfilmdirektionen, für jeden Bezirk halt eine. Und die waren, also im Vergleich zu den übrigen DDR-Medien, relativ, also wirklich relativ vergleichsweise, konnten die eher so mehr machen, was sie wollten. Also die waren jetzt nicht so stark politisch und staatlich angeleitet, wie man das vermutet hätte. Hm. Und die konnten zum Beispiel über ihre ganzen strategischen Fragen selber entscheiden, also welches Kino sie umbauen, wie sie ihr Geld ausgeben, wie sie die Spielpläne gestalten, solche Sachen, das konnten die alles selber entscheiden und im Zuge dessen mussten sie sich natürlich auch damit auseinandersetzen, wie sie ihre Kinos attraktiver machen für die Zuschauer, denn es gab in der DDR wie auch in der Bundesrepublik und in den meisten anderen westeuropäischen Staaten seit Ende der 50er Jahre einen enormen Besucherschwund im Kino. Also das war wirklich gigantisch und ging, ja wie gesagt, auch an der DDR nicht vorüber. Hm. Und die mussten sich halt was einfallen lassen, wie sie damit umgehen. Und hatten noch dazu jede Menge andere Probleme, also den meistens ziemlich desolaten Zustand der Kinos, also von der Bausubstanz her, einen sehr, sehr, niedrigen Komfort der Häuser, also teilweise wirklich Holzklappsitze und ein ziemlich dürftiges Filmangebot. Ja, und von daher mussten sie sich irgendwas einfallen lassen, wie sie dem irgendwas entgegensetzen. Die Leute in der Bezirksfilmdirektion haben sich dann diese Kinos selber ausgedacht, zusammen mit ihren Leitungsteams, mit ihren technischen, also mit ihren Technikerkollegen, und haben die dann einfach gebaut. Also die mussten dann niemanden fragen, die haben das einfach gemacht. Und es hat, also das allererste sozusagen, oder die allerersten Varianten waren in den 60er Jahren, Mitte, Ende der 60er, sogenannte Kinocafés im Bezirk Cottbus, also wo wirklich der Gastronomieaspekt sehr weit im Vordergrund stand. Und dann ab 1970 diese Visionsbars also rund um Halle.
Was war eine Visionsbar?
Genau, eine Visionsbar war ein Kino mit einer Glasscheibe drin. Das heißt, stell dir vor, so ein großes altes Kino, am besten mit einem Rang. Da wurde dann entweder oben auf dem Rang oder unter dem Rang eine Glasscheibe eingezogen mit einem Vorhang dran. Und wenn der Vorhang offen war, konnte man vom Rang aus oder also von dem Bereich hinter der Glasscheibe in den Saal gucken und den Film mitgucken. Hm. Der Ton kam dann über Lautsprecher. Und wenn der Vorhang zu war, konnte man diesen Bereich, also diesen abgeschlossenen Bereich, dann für Filmgespräche zum Beispiel nutzen. Der Bereich, also hinter der Glasscheibe, die Visionsbar, die war eben nicht mit solchen Klappsitzreihen ausgestattet, sondern mit, wie gesagt, Sesseln, Tischen, einer Bar, wo es eben Kaffee und vielleicht, weiß ich nicht, ein Eierlikör und eine Bockwurst gab. Ja, und das wurde ziemlich gut angenommen. Ja, und diese einzelnen Bezirksfilmdirektionen haben sich das dann eben ausgedacht. Und die staatlich, also die oberste staatliche Film- oder Kinoverwaltung, das war die Hauptverwaltung Film beim Ministerium für Kultur, die muss das zwar irgendwie mitgekriegt haben, weil es wurden ja Rechenschaftsberichte geschrieben und es wurden Tagungen veranstaltet und die Leute kannten sich ja auch untereinander relativ gut. Es waren ja nur nicht so viele. Aber die haben erstmal gar nichts gemacht. Und also Mitte der 70er, also sprich ungefähr 5 Jahre, nachdem die erste Visionsbar im Bezirk Halle eröffnet wurde, haben die dann bei der Hauptverwaltung Film eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Und diese Arbeitsgruppe sollte untersuchen, was da eben so passiert dort gerade, was die denn da so bauen im Bezirk Halle. Mhm. Also ob da nicht möglicherweise irgendwelche verwerflichen dekadenten Trends aus dem Westen kopiert wurden und ob denn solche Visionsbars oder solche merkwürdigen Gastronomiekinos, ob das denn mit der allseitig gebildeten sozialistischen Persönlichkeit vereinbar war und ob es denn überhaupt denkbar ist, dass man zu einem wichtigen, kulturpolitisch bedeutsamen Film einen Kaffee trinkt oder womöglich gar ein Eierlikör oder eine Bockwurst isst. Ja, und die Arbeitsgruppe hat eben untersucht und untersucht und untersucht und ist dann zu dem Schluss gekommen, ja, das ist eigentlich eine gute Sache, weil das hat Niveau, die Leute kommen gerne dahin, die zahlen gerne auch den Eintrittspreis. Damit gibt es eine gewisse Zuschauerbindung, also der Besucherschwund, also klar, der war nach wie vor da, der ließ sich natürlich mit sowas nicht aufhalten, aber dem wird zumindest was entgegengesetzt. Die Einnahmen sind höher durch die Gastronomie und durch die höheren Eintrittspreise. Man kann diese Räume für verschiedene Zwecke nutzen, auch für Sachen, die jetzt nicht unbedingt was mit Kino zu tun haben. Ja, also rundum positives Ergebnis. Erst ab dann hat diese Hauptverwaltung Film auch quasi von oben dafür gesorgt, dass sich diese Idee dieser Gastronomie-Kinos verbreitet.
Du hast auch vor uns nochmal den Eintrittspreis angesprochen. Also der normale, ich weiß jetzt gar nicht, das kannst du ja nochmal sagen, wie hoch der Eintrittspreis war in den Kinos, in den normalen Kinos und unterschied sich sozusagen schon in den neueren Formen, war ein bisschen teurer.
Genau, der war ein bisschen teurer. Also ich habe mal nachgeschaut, der durchschnittliche Eintrittspreis 1988 war 1 Mark und 1 Pfennig. Aber die Kosten waren natürlich viel höher, also mindestens das Doppelte. Das heißt, die Subventionen pro Kinokarte lagen zwischen 1 Mark und 2,50 Mark. Also das ist ein bisschen, da widersprechen sich die Quellen ein bisschen. Im Bezirk Gera zum Beispiel, da hatte ich mal ein Zahlenbeispiel. Ende der 80er Jahre hat es in einem normalen Kino, so in einem Stadtteilkino, hat der Eintritt 2 Mark gekostet. Und in den großen Innenstadtkinos, also die wirklich die neue Filme zuallererst gespielt haben, da hat es 3 Mark gekostet. Aber man muss natürlich dazu sagen, es gab jede Menge Gruppenveranstaltungen, also für Schulklassen, für Kindergartengruppen, was sehr billig war. Es gab Ermäßigungen für Rentner, das war auch ziemlich billig. Der Landfilm war sehr billig, Freilichtvorstellungen waren sehr billig. Deswegen war der durchschnittliche Kartenpreis relativ niedrig. Und die Gastronomiekinos, die waren im Gegensatz dazu vergleichsweise teuer. Also da habe ich leider nirgendwo gescheite Zahlen gefunden, aber das wird sich so um die 2,50 Mark ja möglicherweise sogar noch höher bewegt haben. was natürlich verständlich ist, weil einfach die der Komfort war einfach wesentlich höher. Mhm. Wenn man denkt, man hat dann wirklich richtig gemütliche, gepolsterte Sessel und Tische und man hat gastronomischen Service und also da war das durchaus gerechtfertigt und die Leute haben das auch gerne bezahlt und gut angenommen.
Und so ist es ja eigentlich heute noch. Also die Leute, sicherlich mögen viele die Multiplex-großen Kinos, aber ich glaube, viele erinnern sich auch gerne noch an solche Gastronomie-Kinos zurück. Und hast du denn da irgendwie auch Zahlen oder irgendwelche Ergebnisse, die zeigen, wie viel eigentlich davon noch übrig geblieben sind? Beziehungsweise warum sind eigentlich so viele dann geschlossen worden?
Es sind natürlich nach der Wende also sehr, sehr viele Kinos von diesen kleinen Kinos geschlossen worden, was hauptsächlich daran lag, dass die in sehr kleinen Orten meistens waren und die haben sich einfach nicht gerechnet. Also so ganz schnöde, ist einfach finanziell nicht tragbar gewesen. Ich habe mal geschaut, von den 150 Kinos, die ich ungefähr zu DDR-Zeiten ausgemacht hatte, also Ende der DDR-Zeit, gibt es heute noch ungefähr ein Dutzend. Das ist in Thüringen natürlich der Kinoclub am Hirschlachufer, der auch das allererste Clubkino der DDR war. Dann gibt es wohl noch in Worbis und in Trusetal die Clubkinos oder Kinocafés, also teilweise auch jetzt mit anderem Namen, aber und dann gab es immer noch, das weiß ich aber nicht gerade, ob das tatsächlich noch existiert, in Friedrichroda in der Kurfilmbühne hieß das, genau, Kurfilmbühne Friedrichroda, dort gab es so eine Visionsbar, also so ein Kino mit Glasscheibe.
Ah ja.
Aber da weiß ich nicht, ob das noch existiert, also ich habe das jetzt irgendwie nicht mehr wiedergefunden. Ja, also wie gesagt, ein knappes Dutzend von 150, das sind nicht mal 10%, was noch übrig ist.
Das stimmt. Wie war das denn damals, also heutzutage haben wir eben die Auswahl und können uns ganz viele Filme angucken von überall her und der verschiedensten Genre, aber damals war das ja nicht so üppig mit dem Programm, also wie war das denn mit den Filmen in der DDR überhaupt und dem Filmverleih?
Das ist richtig, also die Auswahl war tatsächlich sehr begrenzt oder sehr, sehr einseitig. Also gab nur einen einzigen Filmverleih für 35mm Filme, das war Progress, den gibt es auch heute noch, die sitzen in Berlin. Die haben pro Jahr so zwischen 120 und 150 Filme neu ins Kino gebracht. Davon war, also das ist, naja, heute sind das ein paar mehr, aber ja, ist schon, also die Anzahl ist in Ordnung. Aber davon waren eben zwischen 2/3 und 3/4 aus sozialistischer Produktion. Also etwa 10 bis 15 Filme aus der DDR, dann glaube ich 20, 30 aus der Sowjetunion und der Rest eben aus den übrigen sozialistischen Staaten und nur 30% des gesamten jährlichen Filmangebotes kamen aus dem westlichen Ausland. Hm. Wenn man das vergleicht mit heute, da ist wahrscheinlich das Zahlenverhältnis genau umgekehrt. Also da sind ja die meisten Filme irgendwie aus Amerika, Frankreich, England, wie auch immer. Es gab dann nur quasi zwei Möglichkeiten, irgendwie andere oder speziellere Filme anzuschauen oder zu kriegen überhaupt für ein Kino. Das eine war das staatliche Filmarchiv, die aber eher so historische Sachen gesammelt haben. Und dann gab es halt noch so ein paar, naja, halblegale Wege der Filmbeschaffung über die Häuser der jeweiligen ausländischen Kultur, also was weiß ich, der polnischen Kultur und so weiter. Also von dort konnte man sich Filme besorgen oder man hat die sich irgendwie direkt aus dem Ausland mitgebracht oder so. Also es gibt da wilde Geschichten, da kann auch Frau Wagenknecht vom Kinoclub in Erfurt einiges erzählen, dass dann eben Leute gereist sind mit Filmkisten, irgendwie zugefahren sind und so. Und das, ja, war nicht legal, aber das war irgendwie, es wurde halt irgendwie geduldet oder, also man sollte sich nicht erwischen lassen, aber mein Gott, also es wurde halt gemacht und es gab immer mal Ärger, aber ja, konnte man nur machen. Von diesen 120 bis 150 neuen Filmen, die ins Kino kamen, gab es immer sehr wenig Kopien, meist nur so etwa eine pro Bezirk. Also manchmal auch ein paar mehr, wenn das größere Filme waren, aber es waren einfach viel zu wenig Kopien für die 800, knapp, also die reichlich 800 Kinos in der DDR. Was dann dafür sorgte, dass die Filme sehr lange gebraucht haben, bis sie irgendwann mal so ein kleines Provinzkino erreicht haben. weil die eben nach, also von einem Kino zum nächsten weitergereicht wurden.
Hm.
Und wenn du dir vorstellst, du guckst dann nach einem halben Jahr irgendeinen Film an, in deinem kleinen Kino zu Hause, der dann eben schon ein halbes Jahr irgendwo in, also durch irgendwelche Kinos gereicht wurde, dann also ist der A nicht mehr neu und B ist auch die Qualität der Filmkopien nicht mehr der Hit. Also ist dann nicht mehr so der optische Genuss, das anzugucken.
Also wir haben so eine romantische Vorstellung sozusagen, was der Filmeinleger da hinter der Glasscheibe macht und so einen großen Projektor hat und da die Filme, Zelluloid-Filme einlegt. Wie weit hat sich das denn verändert, so die Projektionstechnik? Du bist heute, soweit ich weiß, auch teilweise als Filmeinleger sogar tätig. Gibt es da jetzt eine Veränderung oder haben die noch die alten, teilweise sogar die alten Maschinen aus der DDR?
Also ja, das stimmt. Ich arbeite tatsächlich als Filmvorführer. Also Filmeinleger, das ist nur eine böse Bezeichnung.
Entschuldigung, Filmvorführer.
Nein, also böse, schrägstrich, selbstironisch. Das Grundprinzip des Filmevorführens hat sich natürlich seit der Erfindung des Films nicht geändert. Also man hat einfach einen Streifen, auf dem pro Sekunde, so Pi mal Daumen, 24, 25 Bilder drauf sind. Die werden in eine Maschine eingelegt und dort rattern die dann durch und werden auf die Leinwand projiziert. Die Kinotechnik ist natürlich einfach ein bisschen besser geworden, also weniger verschleißanfällig und so, aber das Grundprinzip hat sich überhaupt nicht geändert. Außer natürlich jetzt in den letzten Jahren die digitale Revolution, dass eben jetzt tatsächlich Filme mit riesengroßen Beamern oder großen digitalen Projektoren von einer Festplatte auf die Leinwand projiziert werden. Aber das ist eher noch die Ausnahme, einfach weil es sehr kostenintensiv ist. Von daher ist die Arbeit für den Vorführer jetzt im Prinzip relativ gleich geblieben. Es ist teilweise sogar so, dass viele Programmkinos oder Arthouse-Kinos in den neuen Bundesländern noch die alte Technik aus der DDR haben. Also der Kinoclub zum Beispiel spielt immer noch mit Projektoren aus den 80er Jahren. Mhm. Soweit ich weiß, das Tonsystem ist dann besser geworden und also die haben mal vor einer Weile, vor ein paar Jahren groß die Tontechnik aufgerüstet. Sowas hört man dann natürlich schon. Aber ansonsten.
Was waren das für Projektoren, die hatten in DDR?
Also es war zu DDR-Zeiten so, direkt nach dem Krieg wurde in der DDR auch noch wurden Filmprojektoren hergestellt, in Dresden vor allem, die Ernemann-Maschinen in den Ernemann-Werken und so kleine transportable Maschinen, die heute auch noch wirklich schwer im Einsatz sind. Also gerade für so mobile Geschichten werden die immer noch verwendet. Und dann gab es aber einen Beschluss des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe der sozialistischen Staaten, dass sich jedes Land auf bestimmte Produktionszweige oder bestimmte Industriezweige konzentriert. Und da ist die Entscheidung gefallen, dass sich die CSSR Filmprojektorenproduktion für die gesamten sozialistischen Staaten zu kümmern hat. Und das hat eben zur Folge, dass in der DDR dann entweder ganz alte Maschinen noch aus Vorkriegs- oder Kriegs- oder kurz nach dem Kriegszeiten verwendet wurden oder eben dann tschechische Projektoren. Also die Firma heißt Meopta und da gab es dann also verschiedene Typen aus verschiedenen Jahren, aber die meisten Kinos zu DDR-Zeiten, die tschechische Projektoren hatten entweder die Meo 4 und dann so ab den 80er Jahren Meo 5. Also die sind, von denen sind doch heute noch sehr viele im Einsatz.
Mhm. Was ist denn die spannendste Erkenntnis deiner Arbeit gewesen?
Also was mich am meisten überrascht hat, war eigentlich die Tatsache, wie sich diese Gastronomie-Kino-Bewegung in Anführungsstrichen verbreitet hat. Das war eben so, dass in der Provinz sozusagen, also Provinz auch in Anführungsstrichen, erfunden wurden, diese verschiedenen Kinotypen, also die Clubkinos und die Visionsbars und die Kinocafés, und sich dann erst Anfang der 70er Jahre auf informellem Wege verbreitet haben, also über persönliche Kontakte, über Freundschaften, über Erfahrungsaustausche und sowas. Und dann später auf formellem Wege, also mit Zutun der oberen Kinoverwaltung. Aber, also das ist quasi die gesamte DDR mehr oder weniger erfasst hat, also in den einen Gegenden mehr, in den anderen weniger, aber dass es nie in der Hauptstadt angekommen ist. Also soweit ich das rausgefunden habe, gab es in ganz Berlin kein einziges Gastronomiekino. Also die hatten zwar Pläne und die hätten gern auch das eine oder andere Kino umgebaut und saniert und eben als Clubkino zum Beispiel genutzt. Es gab da wohl auch Umbaupläne, aber irgendwie sind die nie in die Tat umgesetzt worden, soweit ich das rausgefunden habe. Ja, warum, weiß ich nicht genau. Also kann man nur mutmaßen, ob es an den fehlenden Mitteln lag, ob es andere Projekte irgendwie wichtiger waren, ob möglicherweise, was sicherlich sehr oft der Fall gewesen ist, einfach die Fürsprecher gefehlt haben oder die, also einfach Leute, die es so wirklich forciert haben, die sich dafür eingesetzt haben. Ja, weiß man nicht, aber also das fand ich recht spannend. Spannend fand ich auch, dass die Kinogäste diese Atmosphäre, die ja nur wirklich so zur Kommunikation eingeladen hat und auch wirklich dafür auch gedacht war und es wurden ja viele Filmgespräche geführt und so, dass das jetzt, also dass sich dort keine, wie soll ich sagen, keine kritische Öffentlichkeit entwickelt hat, also die jetzt irgendwie sich ja, die sich jetzt extrem kritisch und nach vorne schauend mit der Veränderung des Staates auseinandergesetzt hat, sozusagen im weitesten Sinne. Klar haben die immer mal diskutiert und haben sich dann auch mal aufgeregt über, was weiß ich, die Klopapierknappheit oder irgendwie sonstige Knappheiten im Lande, aber da ist jetzt nichts Großartiges draus erwachsen, was vielleicht aber auch jetzt nicht sonderlich überraschend ist, wenn man bedenkt, in welchem Rahmen diese Gespräche stattgefunden haben. Also das waren ja alles irgendwie Schulklassen oder Arbeitskollektive oder sowas. Es war ja selten, dass sich da wildfremde Menschen nach einer öffentlichen Vorstellung noch miteinander unterhalten haben.
So, wir haben jetzt ganz viel von dir gehört über die DDR-Formen, wissen, dass du auch selber jetzt gerade momentan in Dresden in dem Kino arbeitest. Mich würde mal interessieren, wie du dir denn sozusagen dein tollstes Kino sozusagen in der Neuzeit, also jetzt vorstellen würdest. Also ist das so ein Mix aus allem so ein bisschen oder ja?
Ja, was? Natürlich, das ist klar immer ein Mix. Also ich muss ehrlich zugeben, ich bin jetzt kein Freund von so großen Multiplex-Kinos, weil das ist einfach, das ist mir zu anonym und zu, ja, irgendwie zu nichtssagend und ich bin auch kein Fan von Popcorn und von Nachos und dergleichen. Also natürlich auch aus dem Grund heraus, weil ich selber in einem Kino arbeite und weiß, was es für Arbeit ist, das alles wieder aufzuräumen hinterher, wenn jemand sein Popcorn verstreut und seine Nacho-Soße auskippt. Von daher wäre mein favorisiertes Kino eher ein kleines Kino mit einem breiten, anspruchsvollen Filmangebot, mit gemütlichen Sesseln, mit Vorführern, die ihr Handwerk verstehen. Das ist, man erlebt das halt öfter, als man denkt, dass halt irgendwie das nicht richtig, dass die Filme unscharf sind oder ja, dass einfach so Pannen passieren. Also davor ist natürlich niemand gefeit, ich auch nicht, um Gottes Willen, aber man sollte schon versuchen, dass es ordentlich läuft alles. Ich hätte gern, glaube ich, auch so ein Kino, was einfach also irgendwie so eine sehr persönliche Note hat. Also das, was sich durch einen eigenen Stil auszeichnet, also sowohl was das Filmangebot angeht, als auch die Atmosphäre im Haus, also das, die Inneneinrichtung und die Leute, die da arbeiten und so. Sowas.
Klingt ja eigentlich nach den kleinen Programmkinos wie zum Beispiel das Hörschlerhof, oder?
Absolut, ja, absolut. Unbedingt.
Gut, dann gibt es sie ja schon super, dann brauchen wir gar keine
Kinos. Ich bin auch immer noch gerne, viel zu selten, aber immer noch gerne im Hörschlerhof im Kino und ja.
Tanja, ich danke dir für dein Interview, für das Interview, für die engagierte Arbeit, die du ja auch betrieben hast, um praktisch all diese Sachen zu recherchieren über kleine Kinofilme in der DDR. Und wir wünschen dir natürlich noch ganz viel Erfolg weiterhin und einen schönen Tag.
Ja, danke schön. Ich bedanke mich auch fürs Gespräch und ebenfalls einen schönen Tag. Tschüss.
Tschüss.